Willkommen zum Kulturleben an diesem sommerlichen Donnerstag. Ich bin Katrin Hasselbeck. Und heute reden wir übers Reisen, darüber, was Urlaub mit uns macht und mit unseren Urlaubszielen.
Salvemos Canarias! Save Canaria, please!
Ja, in Spanien, da wird heftig protestiert gegen zu viel und zu zerstörerischen Tourismus. Und trotzdem packen in Deutschland gerade Millionen Menschen ihre Koffer. Overtourism nennt man das, wenn zu viele Menschen an immer dieselben Orte reisen. Warum reisen wir eigentlich? Und was sagt unser Urlaub über uns aus? Und wie können wir besser reisen, also nachhaltiger? Na, wie schaut's aus? Waren Sie schon mal in Spanien? Barcelona, Andalusien, Mallorca, Gran Canaria? Also ich bekenne mich schuldig, gleich viermal. Aber warum eigentlich schuldig? Naja, weil das Land zwar den Tourismus braucht, aber halt nicht so, ne? Jetzt gehen die Menschen in Spanien auf die Straße, in Malaga und Barcelona, auf den Kanaren. Und für Sonntag ist eine große Demo gegen Massentourismus in Palma de Mallorca geplant. Franka Welz über den zornigen Sommer in Spanien.
Ob auf den Kanarischen Inseln,
Salvemos Canarias, save Canaria, please.
In Alicante im Südosten Spaniens oder in Barcelona. Ganz Spanien ist getriggert vom Massentourismus und seinen Folgen. Die Probleme sind fast überall die gleichen. Auf Mallorca finden sich gleich alle auf einmal. Umweltaktivistin Magalida Rames dekliniert sie durch. Beispiel Kreuzfahrtschiffe. Kohlendioxid- und Feinstaubemissionen betreffen sowohl Hafenstädte auf dem Festland als auch auf Kanaren und Balearen. Wir haben die Messdaten der Hafenbehörde in Palma angefordert, aber nicht bekommen. Diese Emissionen verschlechtern die Luftqualität und fördern die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Magalidas Gruppe ist Teil des Bündnisses Weniger Tourismus, mehr Leben, das für Sonntag zu einer Großdemo auf Mallorca aufgerufen hat. Ein weiteres Problem der Kreuzfahrtschiffe sei, dass sie zusätzlichen Stress nach Palma de Mallorca brächten, diesem, wie sie sagt, Labor für Tourismusexperimente. Strand, Sport, Gastro oder spiritueller Tourismus, jetzt auch noch Kreuzfahrttourismus, und so wird der Druck auf die Stadt immer größer. Beispiel Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen. Im Zentrum Palmas wohnten kaum noch alteingesessene Anwohner. Dabei sei die Vermietung von Ferienwohnungen in Mehrfamilienhäusern oder von Häusern in Wohnsiedlungen hier theoretisch verboten. Aber wir wissen genau, dass sich viele nicht daran halten. Neulich erst haben wir eine ganze Wohnsiedlung gemeldet, in der es nur Ferienvermietungen gibt. Barcelona will nun bis Ende 2028 die Vermietung von Ferienwohnungen in der Stadt verbieten. Dort wie auch auf Mallorca ist bezahlbarer Wohnraum Mangelware. Selbst in kleineren Orten, die früher nicht touristisch waren, fände man keine Wohnung für unter 2.500 Euro Monatsmiete, sagt Magalida Rames.
In pequeños municipios que no eran antes turísticos, yo creo que aquí menos de 2.500, 3.000 no te escapas de alquiler.
Und das bei Durchschnittseinkommen zwischen 1.000 und 1.800 Euro monatlich. Viele arbeiten im Dienstleistungssektor. Aber auch das Gesundheitswesen auf Inseln wie Mallorca oder Ibiza hat Probleme, Personal zu finden, weil Pfleger, Krankenschwestern, teils selbst Medizinerinnen sich die hohen Mieten nicht leisten können. Von Barcelona über Madrid bis Malaga beklagen Einheimische einen Verlust der Lebensqualität. In vielen Vierteln gäbe es kaum noch Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. Alles sei auf Tourismus ausgerichtet, so auch in Palma de Mallorca. Souvenirläden, Eisläden und sonst nichts. Hier gibt es kein Leben, nur Kulisse. Mallorca wird zu einem Freizeitpark für die halbe Welt. Die ganze Insel ist kein Lebensraum mehr, sondern ein Verkaufsraum. Das Dilemma, der Tourismussektor ist eine wichtige Säule der spanischen Wirtschaft. Der Ökonom Nino Becerra lehrt auch mit fast Mitte 70 noch an einer Privatuni in Barcelona und erklärt:
El turismo es absolutamente fundamental para la economía española.
Tourismus macht rund 12% der Wirtschaftsleistung aus und faktisch gehen 70% des spanischen Wirtschaftswachstums 2023 auf den Tourismus zurück.
el 70% del crecimiento económico que tuvo España lo generó el turismo.
Auf den Balearen seien es sogar 45% der Wirtschaftsleistung. Jede Million Touristen brächte rund 1,8 Milliarden Euro auf die Inseln. Unvorstellbar viel Geld, von dem jedoch, auch das hört man aus allen spanischen Urlaubshotspots, die Einheimischen herzlich wenig sehen. Deshalb ist die zentrale Frage in Spanien auch nicht Tourismus ja oder nein, sondern wie ein ressourcen- und umweltschonender, sozialverträglicher Tourismus aussehen kann, von dem alle etwas haben. Die Proteste richten sich also weniger gegen Urlauberinnen und Urlauber selbst, sondern vor allem gegen Tourismusindustrie und Politik.
Franka Wels über den zornigen Sommer in Spanien. Tja, was tun? Wie lösen wir das jetzt mit dem Overtourism, dass unsere Urlaubsziele wieder Lebensräume werden und nicht nur Verkaufsräume sind, wie wir es gerade gehört haben? Gibt es eine Möglichkeit, nachhaltig zu reisen und das so, dass auch die Tourismusbranche mitzieht? Das sind Fragen, die ich später noch einem Experten für nachhaltiges Reisen stelle. Und was mein Urlaub über mich aussagt, das schauen wir uns gleich mal aus psychologischer Sicht an. Die Deutschen urlauben nämlich wieder und das noch fleißiger als vor Corona. 102 Millionen Auslandsreisen wurden letztes Jahr gebucht. Am liebsten nach Österreich und Italien, gern auch nach Spanien, in die Niederlande oder nach Frankreich. Der Deutsche mag's also nah. Das zeigt sich auch in der Zahl der Inlandsreisen. 149 Millionen Buchungen. Natürlich sind da auch ein paar Geschäftsreisen darunter, aber insgesamt lässt sich schon sagen, das Bedürfnis, Urlaub zu machen, zu verreisen, das ist da. Die Menschen wollen weg. Ausspannen, auslüften, Neues sehen oder was wollen sie sonst, wenn sie verreisen? Das frage ich jetzt die Psychologin Anja Göritz, Professorin an der Uni in Augsburg. Grüße Sie.
Ja, hallo.
Was zieht uns denn in die Ferne, Frau Göritz? Gibt es da überhaupt eine einfache Antwort drauf?
Nein, keine einfache Antwort möglich. Das sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen. Entsprechend unterschiedlich sehen dann auch die gewählten Reisen aus.
Sagen Sie doch mal ein paar.
Also ein Grund ist, wegzukommen aus dem eigenen Alltag, die Belastungen dort hinter sich zu lassen. Das sind ja ganz unterschiedliche Belastungen, Stress in der Arbeit, Zeitdruck, Termindruck. Und das möchte ich gern hinter mir lassen und diese Belastungen abstellen. Also das wäre die eine Hauptmotivation, könnte man sagen, weg von Belastungen.
Und funktioniert das? Also nach was sollen diese Menschen dann suchen? Ist es dann wirklich nur die Hängematte unter den Birken oder kann da auch ein Städtetrip mit neuen Impulsen was sein?
Ja, also da können dann durchaus neue stimulierende Inhalte in dieser Reise vorhanden sein, vielleicht auch sogar recht viel. Aber wichtig ist, dass man einen Ausgleich zu dem davor hat, also insbesondere wenn dieses davor belastungsträchtig war, dann sollte es jetzt was anderes sein, vielleicht dann auch andere Stressoren, aber die sind dann in der Regel neu und werden eher als stimulierend erlebt, also eher als positiv.
Was kann denn noch ein Anlass zum Urlaub machen sein?
Man kann Typen von Reisen so grob in zwei Typen einteilen. Die eine Form von Reisen sind hedonische Reisen. Also Reisen, wo ich es mir richtig gut gehen lasse, im weitesten Sinne auf körperliche Bedürfnisse bezogen. Also solche Reisen, wo es unglaublich bequem ist, wo das Wetter mild und angenehm ist. Vielleicht kann ich baden, ich werde rundherum umsorgt, habe diese Alltagsentscheidung nicht, die ich treffen muss. Was esse ich jetzt, was koche ich mir? Sondern ja, ich werde gepampert. Und der andere grobe Typ von Reisen sind eudaimonische Reisen. Da geht es auch um Bedürfnisbefriedigung natürlich am Ende des Tages, aber da werden andere Bedürfnisse angesprochen, Bedürfnisse nach persönlichem Wachstum, nach anderen Perspektiven Richtung Selbstverwirklichung. Also ich möchte persönlich wachsen, ich möchte neue Eindrücke vor allem gewinnen und vielleicht sogar auch ein kleines Abenteuer bestehen und da Widrigkeiten überwinden und daran wachsen.
Ist denn Urlaub grundsätzlich gesund aus psychologischer Sicht?
Ja, auf jeden Fall.
Warum?
Ja, es ist eben dieses Abschalten. Das ist auch ein Mechanismus, den die Forschung herausgearbeitet hat, wie Erholung funktioniert. Also dieses Zwischenglied ist Abschalten als psychischer Zustand, dass man das hinter sich lässt, den Alltag, die Belastungen und richtig auf andere Gedanken kommt. Das ist erholungswirksam.
Also haben wir auf der einen Seite die Erholung, auf der anderen Seite merke ich auf Reisen auch immer, dass es ja mich so aus dem Gewohnten rausholt. Also ich kenne auf einmal nicht die Wege, ich weiß nicht, wo die nächste Bushaltestelle ist oder der nächste Supermarkt. Schult Reisen quasi auch gewisse Fähigkeiten und wenn ja, welche?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn es so eine eher eudaimonische Reise ist, wo man auch Herausforderungen begegnet, kleine Widrigkeiten meistert, das schult und baut dann das Selbstwertgefühl auf, wenn man diese Herausforderungen bewältigt.
Ah, das geht dann wieder aufs Selbstwertgefühl-Konto, finde ich. Spannende Info. Jetzt mal zu den Reisezielen. Momentan ist das Thema Overtourism ziemlich groß, weil es den Urlaubszielen schadet, wenn zu viele Menschen an einen Ort fahren. Aus psychologischer Sicht gesehen, warum ist das denn so? Warum ballen sich die Massen auf Mallorca oder in Venedig oder Paris oder an bestimmten Stränden?
Also das ist so der Schwarm. Das ist sicherlich auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie stark man sich davon leiten lässt, aber wenn viele andere da hinfahren und das gut finden und davon berichten, ist das sozusagen ein gewisser Güterausweis dieser Destination, dieses Reiseziels. Und ja, das kann man attraktiv für einen selbst erscheinen, dort auch sich hinzubegeben. Außerdem kann man natürlich, wenn man sich dahin begibt, wo viele andere waren, vielleicht auch Bekannte und Freunde, kann man sich so wunderbar austauschen über die Erlebnisse vor Ort. Und das stärkt dann wieder das Zugehörigkeitsgefühl und trägt zur Identifikation bei mit meiner Bezugsgruppe.
Würden Sie sagen, dass da sogar ein gewisser Druck auch besteht? Also, dass ich als, ich sag mal, Mensch im bildungsbürgerlichen Milieu unbedingt einmal in Florenz gewesen sein muss?
Ja, würde ich schon sagen. Genau, also so Ziele, wo man gewesen sein soll, wenn man sich für gebildet hält, ist so, ja.
Also würden Sie tatsächlich sagen, dass wir gar nicht wirklich frei sind beim Planen unserer Reisen?
Nein. Ja, wir sind natürlich soziale Wesen und stark beeinflusst davon, was einerseits unsere Kultur vorgibt an Sachen, die man gesehen haben soll, die man Erfahrungen, die man gemacht haben soll. Andererseits aber auch dann runtergebrochen die Subkultur, in der man ist oder die unmittelbare Bezugsgruppe. Das sind ganz wirkmächtige Einflüsse und ich würde vielleicht nicht sagen, man ist unfrei, wenn man denen nachgibt. Häufig ist man sich ja derer auch gar nicht bewusst, sondern findet das dann einfach attraktiv, was man wahrnimmt, was sozusagen die Norm ist und was andere machen. Aber ja, ich würde eigentlich nicht sagen, man ist unfrei, sondern wir sind gesellschaftliche Wesen und das gehört dazu, dazu, wie der Mensch ist.
Also ich darf auch nach New York wollen, weil dort meine Nachbarn waren.
Ja.
Eine Art des Reisens würde ich mir gerne noch mit Ihnen anschauen, und zwar die nach dem Schulabschluss. Da ist es ja so richtig eine Art Ablösungsfunktion, eine Initiation ins Erwachsenleben, ins Selbstständigsein. Was steckt dahinter?
Ja, also wie Sie schon sagen, das ist, geht Richtung Initiationsritus in die Selbstständigkeit. Die Schule, damit die Kindheit ist vorbei. Und nun ziehe ich raus in die Welt. Wir hatten ja früher, also zumindest die Handwerker hatten ja dieses Ritual beinahe, könnte man sagen, der Gesellenwanderung, was wir in wenigen Berufsgruppen auch heute noch haben, Zimmerleute zum Beispiel. Das war so etwas Ähnliches, ja, also Ausbildung oder Grundausbildung abgeschlossen und jetzt geht's in die Welt und man lässt sich mal frischen Wind um die Ohren wehen und macht Erfahrungen. Wie geht es mir mit mir selbst? Wie komme ich klar, eigenständig zu sein?
Vielen Dank, Anja Göritz. Sie ist Professorin für Psychologie an der Uni Augsburg. Und gleich sprechen wir auf Bayern 2 weiter übers Reisen, dann unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wie bin ich eigentlich ein guter Tourist, eine gute Touristin? So groß also die Lust auf den Urlaub in der Ferne sein mag, es gibt Probleme, an denen man kaum vorbeikommt. Der Tourist ist ein verdächtiges Wesen, die Touristin natürlich auch. Klimakrise und Overtourism bedrohen seine Existenz. Vor allem wer fliegt, der muss, wie alle anderen, damit leben, dass seine oder ihre CO2-Bilanz am Ende des Jahres ziemlich bescheiden aussieht. Und wir haben ja auch schon von den Demos in Spanien und auf Mallorca gehört. Tourismus ist eben nicht nur ein begrüßenswerter Wirtschaftsmotor. Zu viel davon verändert die Städte und die Strände auch. Macht sie mitunter sogar kaputt. Das hat tatsächlich Hans Magnus Enzensberger schon vor mehr als 60 Jahren super auf den Punkt gebracht. Nämlich hat er gesagt, der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Ob der Tourist in dieser Tragik gefangen ist, das finden wir jetzt mit einem Mann raus, der eigentlich wissen müsste, wie es anders geht. Stefan Gößling ist nämlich ein Experte für nachhaltigen Tourismus und er ist Professor an der Universität im schwedischen Lund, von wo er mir auch zugeschaltet ist. Hallo, Herr Gößling.
Hallo nach Bayern.
Herr Gößling, Sie sitzen ja gerade in Lund in Südschweden. Dort forschen und lehren Sie. Allerdings wohnen Sie in Freiburg. Das sind schlappe 1000 Kilometer Luftlinie. Wie machen Sie denn das? Also sind Sie ja eigentlich ein Dauerreisender?
Nein. Erstens muss ich nicht so häufig am Arbeitsplatz sein. Das ist dank meiner etwas ungewöhnlichen Situation so. Ich mache vor allen Dingen Forschung vom Schreibtisch aus. Und 1000 Kilometer übersetzen sich eben in 14 Stunden Bahnreise. Mit der Deutschen Bahn auch mal ein bisschen länger. Man kann das aber so machen.
Sie fahren tatsächlich mit der Bahn von Freiburg nach Lund?
Ja.
Ist das was, was Sie aus Nachhaltigkeitsgründen tun?
Das Flugverkehrsthema ist mir persönlich schon seit längerer Zeit sehr nahe. Ich habe schon vor 35 Jahren meine Masterarbeit zum Thema geschrieben und schon dort hatte ich eigentlich diese Einsicht, dass wir nicht mehr fliegen dürfen oder sollten, weil das fürs Klima sehr problematisch ist. Das ist also nicht wirklich eine neue Einsicht für mich und ich versuche tatsächlich jetzt auch selber das zu leben, was ich lehre und dazu gehört eben, dass man innerhalb Europas möglichst den Zug nutzt.
Welche Tipps würden Sie denn sonst noch Menschen geben, die jetzt im Urlaub möglichst nachhaltig reisen wollen? Also gehen wir mal so ein paar Ideen durch. Sagen wir mal, man hat den Plan, Backpacking in Indonesien oder so zu machen. Was wären da noch Ideen? Weil da ist die Flugreise vermutlich unvermeidbar.
Jein. Ich bin selber mal mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren, auch um eine Flugreise zu vermeiden. Man kann das natürlich jetzt in der aktuellen Situation nicht mehr machen. Sicherlich gibt es immer noch Möglichkeiten, sehr weit zu kommen, auch ohne zu fliegen. Aber das ist einfach unpraktisch für die Generation Z, vor allen Dingen, die jetzt im Moment die Welt entdecken möchte und deswegen auf Flugreisen angewiesen ist. Für die gilt dann einfach, wenn ihr reist, bleibt möglichst lange im Land, lasst euch richtig auf das Land ein, schaut, was ihr dort vor Ort alles lernen könnt, dann hat sich das auch gelohnt vermutlich für euch.
Nehmen wir mal den klassischen Familienurlaub mit dem Wohnmobil. Von hier aus, von Bayern aus, fahren super viele nach Italien. Kann man da auch noch was drehen in Sachen Nachhaltigkeit?
Wohnmobile sind für einen Klimaforscher nicht wirklich schöne Vehikel, einfach weil man das Hotel mitschleppt. Das erfordert natürlich viel Energie. Das Gegenargument ist häufig, dafür brauche ich ja vor Ort kein Hotel. Das ist nur so halbrichtig. Wir können bei den Hotels die Emissionen sehr schnell runterdrehen, weil wir die einfach elektrifizieren können. Beim Wohnmobil wird das nicht klappen. Das heißt, ich bin immer froh, wenn jemand Auto fährt und nicht Wohnmobil und ansonsten vor Ort dann guckt, dass er eine Unterkunft findet, die nicht dann einen Stellplatz erfordert.
Dann schauen wir uns noch einen Klassiker an, einen beliebten Klassiker, so einen Wochenendtrip nach Barcelona oder Paris zu zweit, einmal was machen, mal ausbrechen. Das klingt, glaube ich, auf der Klimabilanz, Nachhaltigkeitsbilanz auch nicht besonders gut, oder?
Das klingt nicht gut und ist auch nicht gut. Fliegen ist halt die Aktivität, bei der die meisten Emissionen in der kürzesten Zeit entstehen. Und deswegen sind gerade solche Kurztrips sehr problematisch. Die sind auch stark subventioniert. Darum geht das überhaupt. Und das ist ein bisschen ärgerlich, dass dann ausgerechnet die umweltunfreundlichsten Verkehrsträger eben gerade auch durch die Low-Cost-Carrier, die Billig-Airlines angeboten werden, dass die dann so stark subventioniert sind im Vergleich zum Beispiel zu Bahnreisen. Denn man kann ja von vielen Teilen Deutschlands aus auch sehr gut nach Barcelona kommen mit dem Zug, um den nochmal wieder anzusprechen. Der TGV von Frankreich aus verkehrt auch sehr zuverlässig und auch das Hochgeschwindigkeitsnetz in Spanien ist sehr gut ausgebaut.
Haben Sie sowas wie eine Prüfliste, wenn ich jetzt meinen Urlaub planen möchte und unter dem Aspekt planen möchte? Was rangiert so ganz oben? Transportmittel ist tatsächlich das Allerwichtigste. Was kommt so danach? Was kann man bei der Unterkunft noch bedenken oder bei Unternehmungen vor Ort?
Ich glaube, bei der Unterkunft muss ich jetzt was sagen, was vielen nicht gefallen wird. Aber gerade im Hinblick auf den Overtourism, den wir in vielen Teilen Europas jetzt spüren, auch in anderen Teilen der Welt, ist dieses Phänomen vor allem auch entstanden, weil so viel Wohnraum jetzt durch Plattformen vermietet wird. Und da muss leider auch das Stichwort Airbnb fallen. Eine Plattform, die sich leider auch weigert, mit Städten zusammenzuarbeiten, die keine Daten herausgibt, die sehr intransparent funktioniert und die eine sehr zentrale Rolle hat darin, dass für viele Menschen, die dort permanent an einem Ort wohnen, das Wohnen teurer geworden ist und auch die Nachbarschaft sehr unruhig geworden ist, weil ständig neue Gäste da sind und damit leider auch die Lebensqualität stark sinkt.
Jetzt haben Sie schon ein paar Mal dieses Phänomen vom Overtourism, vom Übertourismus angebracht. Sie haben da ja auch eine Studie drüber gemacht. Wenn wir uns so Ziele anschauen wie Venedig, Paris, Barcelona, Mallorca, die eben total überlaufen sind, ab wann spricht man denn davon? Also woran macht man das fest? Wie kann man das messen?
Overtourism ist ja erstmal die Perspektive der Einheimischen auf den Tourismus. Also nicht, was die Touristen selber denken, für die ist ja manchmal gerade erst dann spannend, wenn auch viele andere Menschen da sind, sondern was die Einheimischen noch für akzeptabel halten. Und man misst dort leider häufig nicht die allgemeine Einstellung in der Bevölkerung, sondern so ein bisschen verquer nur die derer, die auch vom Tourismus profitieren. Da ist häufig ein großer Unterschied. Denn nicht alle sind auch am Tourismus beteiligt. Anfänglich ist ja Tourismus immer schön, gerade für kleinere Orte, weil man eben zum Beispiel kleine Restaurants hat, die durch den Tourismus mitfinanziert werden und die es einfach nicht gäbe, wenn der nicht da wäre. Aber an irgendeinem Punkt wird es eben halt zu viel. Und dann thematisiert sich leider dieser Widerstand gegen die Touristen, der dann zum Teil auch fast aggressiv werden kann. Also im Moment sehen wir vor allen Dingen verbale Organisationsformen, wo dann mit Protesten darauf hingewiesen wird, dass diese Formen von Tourismus nicht mehr erträglich sind.
Wie gehen Sie jetzt persönlich damit um? Sie haben vorhin gesagt, Sie reisen nicht so viel, unter anderem um Overtourism zu vermeiden. Ich kenne das Gefühl selber. Ich weiß noch, wie ich mal in San Gimignano, in diesem kleinen toskanischen Ort mit den vielen Türmen war, der ja auch total enge Gassen hat und so. Und ich habe mich ganz furchtbar gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, Teil einer Masse zu sein und den Leuten ihren Ort mehr oder weniger wegzunehmen. Trotzdem fand ich es natürlich toll, dort zu sein. Und ich denke jetzt auch an meine Kinder. Welche Orte auf der Welt möchte ich denen mal zeigen? Fahre ich mit denen nach Venedig oder lasse ich es bleiben? Wie entscheiden Sie da für sich selbst, also von der Reiselust gegen diese Overtourism-Gefühle?
Die Entscheidungen, die wir treffen, sind ja nicht immer ganz freiwillig. Wir sehen das ja vielleicht vor allen Dingen bei den Orten, die auf Instagram gehypt werden und dann auch stark besucht werden in der Konsequenz von anderen, die auch ein ähnliches Foto dann vor Ort machen möchten mit einer bestimmten Attraktion. Und klar gibt es Orte in der Welt, die sind einfach einzigartig. Venedig ist ein Weltkulturerbe, eben weil es ist nur ein einziges Mal gibt und eine solche Stadt sehr fantastisch natürlich auch dann anzuschauen ist. Ansonsten ist natürlich klar, dass viele Destinationen jetzt gegensteuern werden. Wir sehen in Venedig beispielsweise und auch in anderen Orten, dass jetzt darüber nachgedacht wird, eine Besucherabgabe einzuführen. Die wird mit Sicherheit noch höher werden, um eben Tagesbesucher vor allen Dingen aus der Stadt rauszuhalten. Und wir müssen das akzeptieren, dass vermutlich viel mehr über Preis die Nachfrage gesteuert wird in Zukunft, um einfach sicherzustellen, dass das nicht überhand nimmt vor Ort.
Herr Gössling, jetzt sind Sie der Experte für nachhaltigen Tourismus und Sie haben vorhin gesagt, dass Sie am Schreibtisch forschen. Wie bringen Sie denn Ihre Erkenntnisse in diesen Tourismusbetrieb rein? Also gibt es schon Lösungsideen, Overtourismus zu bekämpfen und aber die Leute, die am Tourismus verdienen, da mit reinzunehmen, also eine konstruktive Lösung zu finden?
Da haben wir ein Riesenproblem, weil alle Großbetriebe, da gehören die Fluglinien dazu, aber auch die Kreuzschifffahrt oder auch die internationalen Hotelbetriebe, Marriott, Hilton und so weiter, die ja auch sehr stark in Deutschland expandieren, die vor allen Dingen immer größer werden wollen. Und dieses Wachstum, was wir sehen, ist einfach nicht mit Nachhaltigkeitszielen zu vereinbaren. Das heißt, die Klimaschutzambitionen, die uns da häufig diskursiv vorgegaukelt werden, die sind meistens nichts anderes als eben genau das, ein Diskurs, der sicherstellen soll, dass man ansonsten sein Business-as-usual-Modell weiterfahren kann. Und da bin ich der Meinung, dass wir viel mehr Politik und politische Eingriffe brauchen, um tatsächlich diese Großunternehmen auf Kurs zu bringen. Denn freiwillig machen die gar nichts. Man sieht ja auch dann in der Praxis, wenn es dann darum geht, wirklich mal Geld auf den Tisch zu legen, um eine Maßnahme umzusetzen, dann kommen häufig die Ausreden, warum das alles nicht geht. Also da haben wir eine grundsätzliche Differenz zwischen den unterschiedlichen Unternehmensstrukturen.
Also es gibt noch viel zu tun in Sachen nachhaltigem Reisen. Vielen Dank, Stefan Gößling. Er ist Professor im schwedischen Lund und Experte für nachhaltigen Tourismus. Grüße nach Schweden.
Dankeschön.